Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast, heute mit einer ganz kurzen Folge zum Thema Glaube zwischen Freiheit und Einschränkung. Wenn man das so hört, Glaube zwischen Freiheit und Einschränkung und weiß, wer da spricht und dass das Ganze vom Institut für Glaube und Wissenschaft kommt, kann man natürlich eine gewisse Erwartungshaltung haben, nämlich, naja, natürlich macht Glaube frei und ist nicht in erster Linie eine Einschränkung. Dagegen kann man natürlich gleich einwenden, warum soll das so klar sein, dass Glaube Freiheit vermehrt? Man frage doch mal in einer typischen deutschen Großstadt beliebige Passanten an einem Sonntagmorgen, wenn sie sich an diesem Sonntagmorgen so richtig frei fühlen wollen, was machen sie da? Ich weiß nicht genau, wie viele dann als Antwort geben, da gehe ich in einen traditionellen Gottesdienst. Schon Friedrich Nietzsche hat ja gesagt, ihr Christen müsstet Erlöste aussehen, auf dass ich an euren Erlöser glauben sollte. Und dabei ist es zunächst einmal auch unerheblich, ob uns eine eher altmodische oder eine eher moderne Variante von Christsein begegnet. Beide Varianten, sagen jedenfalls Kritiker, sind manchmal recht gut darin, ein schlechtes Gewissen zu machen. Ob man jetzt persönlich wohl anständig war oder den entsprechend progressiven Lebensstil an den Tag gelegt hat, beide sind in der Lage, vor allem das Appellohr bei Menschen anzusprechen. Wenn das Glaube sein soll, dass mir ein schlechtes Gewissen gemacht wird in erster Linie, dann kann ich jeden verstehen, der sagt, naja, wer will da schon mitmachen? Soweit also der Einwand, warum soll das so klar sein, dass Glaube Freiheit vermehrt? Jetzt könnte ich oder könnte man als Christ, als Theologe dagegen halten und könnte sagen, wir sind ja gar nicht so schlimm, wir sind ja gar nicht so eingeschränkt, wir sehen heute sehr vieles lockerer als noch vor einigen Jahren. In früheren Jahren gab es angeblich mal den Slogan, das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Das sagt heute meines Wissens niemand mehr, sondern stattdessen wird ein Kirchenvater zitiert, der gesagt haben soll, Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen. So könnte man also entgegnen und sagen, seht her, wir Christen sind auch sehr, sehr frei und sehr positiv gestimmt. Ich mache allerdings bei diesem Spiel nicht mit, weil mir das ein bisschen zu sehr in der Oberfläche verbleibt. Ich möchte stattdessen grundsätzlich eine Feststellung machen, nämlich im Herzen des christlichen Glaubens stehen überhaupt nicht Regeln. Weder Enge noch Weite. Und deswegen ist es auch nicht entscheidend, ob die Regeln eng oder weit gefasst sind, sondern im Herz des christlichen Glaubens steht eine Freiheit ganz anderer Art. Das heißt, natürlich gehört zum christlichen Glauben eine Ethik, die ist zum Teil auch sehr anspruchsvoll. Sie macht aber nicht das Herz des christlichen Glaubens aus, sondern das Herz kann man beschreiben als eine Freiheit ganz anderer Art. Denn was ist das eigentlich, Freiheit? Das ist meines Wissens natürlich eine typische Akademikerfrage, auch eine typische Theologenfrage. Ich glaube aber, dass solange man das nicht klar hat, kann man sich frei fühlen, ohne frei zu sein. Man kann sich frei fühlen, ohne tatsächlich frei zu sein. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens, das liegt daran, dass manche Unfreiheiten gut versteckt sind. Das kann man zum Beispiel bei dem Psychologen Paul Watzlawick nachlesen, in dem berühmten Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Da beschreibt er, wie zum Beispiel die Frage, was denkt XY von mir, Menschen zutiefst unfrei machen kann. Ich zitiere von Paul Watzlawick. Ein Mann will ein Bild aufhängen, den Nagel hat er nicht, aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszubohren. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht hatte die Eile nur vorgeschützt und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber. Leute, der Nachbar öffnet doch bevor er, guten Tag, sagt er, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer. Zitat Ende. Das war Paul Watzlawick. Also die Frage, was denkt XY von mir, wenn das die einzige Frage ist, die man sich stellt, das kann einen zutiefst unfrei machen. Das ist der erste Grund. Manche Unfreiheiten sind gut versteckt. Der zweite Grund, warum man sich frei fühlen kann, ohne frei zu sein, lautet, dass Freiheit immer von und zu ist. Freiheit ist immer von und zu. Damit meine ich natürlich nicht, dass sie aristokratisch ist, sondern hier sind wir beim Kern, nämlich bei der Beobachtung, die Tatsache, dass jemand viele Möglichkeiten, viele Optionen hat, heißt noch nicht automatisch, dass dieser jemand frei ist. Viele Optionen sind schon eine Voraussetzung, aber sie sind keine hinreichende Voraussetzung für Freiheit. Ich fange mal ganz alltäglich an, wenn eine Person gleich welchen Geschlechts vor einem Schrank steht und dort viele Kleidungsstücke sieht und dann sagt, ich habe nichts anzuziehen. Wenn diese Person keine Ahnung hat, welches von diesen vielen Kleidungsstücken diese Person wählen soll, dann erhöht die Anzahl der Optionen nicht die Freiheit. Oder um es mal ein bisschen konkreter zu machen, auch noch ein bisschen realistischer, wenn Menschen heutzutage ein Studium beginnen und vor den vielen 10.000 Studiengängen stehen, die in deutschen Universitäten und Hochschulen angeboten werden, und diese Menschen haben aber in sich keine Ahnung, was sie studieren wollen und welchen Weg sie einschlagen sollen, dann kann das Angebot, das Überangebot, gerade die Unfreiheit sogar vergrößern. Stattdessen heißt Freiheit nicht nur, dass ich mehrere Optionen habe und natürlich nicht gezwungen bin, aber Freiheit heißt vor allem, dass ich ein freudiges Ja finde zu einer Option, zu einer Sache oder einer Person. Man stelle sich vor, ein Mensch verliebt sich Hals über Kopf in die Frau seines Herzens und gesteht ihr seine Liebe und zum Glück reagiert sie freudig und liebt ihn auch und er ist überglücklich. Kein Mensch käme auf den Gedanken, zu diesem Menschen in diesem Moment zu sagen, ist dir klar, dass du dich in diesem Moment gegen 3 bis 4 Milliarden andere Menschen mit weiblichen Geschlechts entscheidest, sondern das Gefühl, ich bin hier genau an der richtigen Stelle, diese Person ist es, mit der ich meine Zeit verbringen will, das Gefühl ist Ausdruck seiner Freiheit und nicht Einschränkung seiner Freiheit. Frei bedeutet also nicht ungebunden zu sein, sondern frei bedeutet, man ist verbunden mit dem oder der richtigen Person oder Sache. Was habe ich nur als Christ dazu zu sagen? Jetzt haben manche Menschen an der Stelle möglicherweise die Sorge, dass man eben doch vereinnahmt wird und einem irgendwas übergestülpt wird. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass auch Glaube selbst natürlich nur in Freiheit wachsen kann. Glaube ist eine zarte Pflanze, weil Glaube Vertrauen ist und Vertrauen kann man nur werben. Man kann es nicht anordnen, man kann schon gar nicht Menschen dazu drängen zu vertrauen. Vertrauen stellt sich dann ein, wenn mir jemand oder etwas als vertrauenswürdig begegnet. Deswegen kann ich an dieser Stelle nur ein Denkangebot machen. Erster Teil des Denkangebotes, es ist keine Überraschung. Möglicherweise ist es keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Was, wenn die Unruhe, die wir empfinden auf der Suche nach der vermeintlich besten Option, was, wenn diese Unruhe nicht eine Fehlfunktion ist, unserer Suche nach einem erfüllten Leben, sondern wenn sie berechtigt ist? Was, wenn sie letztlich auf Gott hinweist? Und wir merken die ganze Zeit nicht, worauf sie hinweist. Wir merken nur, dass etwas fehlt. Also es ist vielleicht keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Und selbst die tiefsten Freiheitserfahrungen, die Menschen machen können, lassen doch interessanterweise häufig noch so ein Nest Unruhe. Ja, das war gut, das war erfüllend und befreiend, aber ich will noch mehr. Das ist das Erste. Keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Zweitens, nicht nur uns fehlt etwas, sondern auch Gott. Gott, so wie er in der Bibel beschrieben wird, ist ja nicht fern, nicht an etwas, sondern eine Person, also ein jemand, der Eigenschaften und Absichten haben kann, ein jemand, der auch Sehnsucht empfindet, Sehnsucht nach seinen Geschöpfen. Deswegen tut dieser Gott etwas, was man nur in Freiheit machen kann. Er macht sich klein. Gott, so wie er in der Bibel beschrieben wird, ist so groß und so frei, dass er es sich leisten kann, sich klein zu machen und sich zu binden. In der Person Jesus wird er Mensch und verspricht sich den Menschen, mit denen er Kontakt hat und sagt, ich bin für euch da, ich suche nach euch. Warum? Weil Gott, so wie er in der Bibel beschrieben wird, Beziehung sucht und weil echte Freiheit immer in Beziehung passiert. Wie sieht das konkret aus, wenn man eine solche Beziehung zu Gott in Jesus eingeht? Was ändert sich an der Multi-Optionalität und an der Frage, wie ich mit verschiedenen Optionen umgehe? Manche Menschen hoffen ja, dass dann die eigenen Entscheidungen outgesourced werden, weil sie Entscheidungsnot empfinden, weil sie denken, wäre doch leichter, wenn mir jemand meine Entscheidungen abnähme. Ich glaube allerdings, dass das die Ausnahme ist im Glauben, dass mir eindeutige Wege, Lebenswege vorgegeben werden. Ich glaube stattdessen, dass in der Beziehung zu Gott die eigene Freiheit wächst, weil man frei wird von falschen Abhängigkeiten und weil man frei wird dazu, Gottes Werte zu übernehmen. Zum Beispiel den Grundwert, Menschen zunächst einmal mit Liebe anzusehen, also mit vorauseilender Wertschätzung Menschen zu begegnen. Es ändert sich auch etwas an der Weltsicht. Die Prioritäten oder die Gewichtungen ändern sich. Zum Beispiel lernt man von Gott in der Beziehung zu Gott, dass Menschen wichtiger sind als Dinge. Beziehungen sind zum Beispiel wichtiger als weltlicher Erfolg. Ein Baby ist wichtiger als ein Teppich. Außerdem lernt man in dieser Beziehung von Gott oder man bekommt von Gott geschenkt nicht nur eine Weltsicht und nicht nur Werte, sondern auch Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, die feste Zuversicht, dass das letzte Wort in dieser Welt nicht die Umstände haben, andere Menschen nicht, auch nicht andere Meinungen und auch nicht die eigenen Begrenzungen, sondern das letzte Wort hat Gott selbst. Und es gibt schon ein paar positive Beispiele in der Geschichte, dass Christen, die diese Hoffnung sehr lebhaft hatten, dass sie erfrischend bereist wurden gegenüber den Umständen ihrer Zeit, den Autoritäten ihrer Zeit, weil sie wussten, Gott hält eine andere Zukunft für sie bereit. Schön und gut, sagen manche möglicherweise, wenn sie dieses Programm Christliche Freiheit hören, aber geht das nicht auch ohne religiösen Überbau? Kann man sich nicht auch in einer ehrlichen Weise frei fühlen, ohne an einen realen Gott zu glauben? Ohne Metaphysik, geht das nicht auch? Ich würde an dieser Stelle ja gerne entgegenkommen, weil ich immer verstehen kann, wenn Leute es lieber einfach haben. Aber ich muss ehrlich sein, nein, ich glaube, dass das nicht geht. Ich glaube, dass diese Freiheit sich verflüchtigt, ohne die Bindung an Gott als reales Gegenüber. Es geht ja nicht nur um Ideen in meinem Kopf, sondern ich glaube, dass dieser Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, dass er tatsächlich neben mir ist. Unsichtbar, aber real neben mir, näher als die Luft, die mich umgibt. Und ich glaube, dass er mir Orientierung gibt und Liebe, selbst wenn ich nicht mehr kann. Und deswegen glaube ich auch, dass sich wahre Freiheit letztlich in der Beziehung zu diesem Gott ereignet. Und dass, wenn Menschen näher an diesen Gott herankommen, dass sich dann ihre Freiheit vermehrt. Das ist mein Denkangebot. Ich wünsche gutes Nachdenken.